Heute ist also der erste Gottesdienst im Jahr 2024. Vieles, was ich auch sagen wollte, hat Werner jetzt schon im Vorspann gesagt. Aber trotzdem, Weihnachten schon fast vergessen. Alles wie immer. Wir denken über die Jahreslosung nach. Die Buchhandlungen sind voll mit Kochbüchern zum Veganuary und die Zeitschriften voll mit Rezepten zum Abnehmen. Und trotzdem sind es ungewöhnliche Zeiten. Viele denken, die Welt ist komplett aus den Fugen. Und dann beschäftigen wir uns mit der Jahreslosung. Die Jahreslosung, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich direkt daran gerieben. Eine Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich empfinde das als Druck und ich empfinde das als sehr allgemein. Deswegen habe ich mich mit der Jahreslosung beschäftigt und versucht, ein bisschen tiefer zu bohren. Genau genommen steht da gar nicht alles, was ihr tut, sondern da steht nur, alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist ja noch umfassender. Das ist nicht nur das, was ich aktiv tue, sondern auch das, was ich denke. Das ist so eine Lebenseinstellung, um die es da geht. Und trotzdem, was heißt das denn in Liebe? Vielleicht hilft mir ja der Gesamtzusammenhang, die Jahreslosung ein bisschen besser zu verstehen und einzuordnen. Sie steht also im ersten Brief an die junge Gemeinde in Korinth, im letzten, dem 16. Kapitel im Vers 14, bei den Grüßen also. Paulus hatte diese Gemeinde auf seiner ersten Missionsreise bis nach Europa hin selbst gegründet. Er lebte eine Zeit in Korinth und arbeitete in seinem Beruf als Zeltmacher. Danach reiste er weiter nach Ephesus in die heutige Türkei. Korinth war eine Hafenstadt, sehr international, in der lebten Menschen unterschiedlichster Herkunft. Und genauso war auch die Gemeinde. Menschen unterschiedlicher Bildung, Menschen mit unterschiedlich viel Geld, Menschen mit unterschiedlicher Kultur waren da versammelt. Die Gemeinde war quirlig und lebendig und machte sich viele Gedanken. Die Fragen, die sie dabei auftauchten, die schickten sie an Paulus, den sie alle als eine Autorität in Glaubensfragen anerkannten. Darf man Opferfleisch essen? Und wäre es nicht am besten, wenn alle wie Mönche lebten? Waren nur zwei der Fragen. Briefe wurden damals von Boten überbracht. Und Paulus hat natürlich die Boten auch ausgefragt. Was passiert denn in Korinth? Was er da zu hören bekam, das machte ihm nicht nur Freude. Die Korinther stritten so sehr über theologische Fragen, dass es eine Art verschiedene Parteien in der Gemeinde gab. Streithähne aus der Gemeinde gingen sogar vor Gericht gegeneinander vor. Paulus verurteilte das beides scharf. Zusätzlich zu den Antworten auf die Fragen der Korinther enthält der Brief, den er dann an die Korinther schrieb, halt auch Anweisungen, Ermahnungen und nochmal eine Zusammenfassung der Grundlagen des Glaubens. So zum Beispiel die Beschreibung des ersten Abendmahls, die wir noch heute oft verlesen. Außerdem erklärt Paulus, dass es unterschiedliche Gaben gibt, die sich ergänzen und alle wichtig sind. Danach erläutert er, dass ohne die Liebe alles nichts ist, wie wir es eben gerade zusammen gelesen haben, und gibt auch noch ein Beispiel, wie die Gaben zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden können. Darüber haben wir im Advent in einem Bibliolog nachgedacht. Nachdem ich diesen Brief dann jetzt im Zusammenhang einmal gelesen hatte, war ich einigermaßen erschöpft. Und ich werde halt auch den Eindruck nicht los, dass Paulus im Kapitel 16 seine zusammenfassenden Aufforderungen wie eine Art Stoßseufzer schreibt. Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt für mich wie: Ich hab's euch doch jetzt noch einmal ausführlich erklärt. Das kann doch nicht so schwer sein. Habt ihr es jetzt endlich verstanden? Ehrlich gesagt, ich nicht. In Liebe finde ich schwer. Besonders, wenn ich zwischen mehreren unerfreulichen Alternativen wählen muss. Ich gebe ein paar Beispiele. Selbst erlebt während des Studiums. Meine Gemeinde hatte die Chance, ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Und es gab Streit ums Geld mit dem Bauunternehmen. Hat nicht Paulus geschrieben, dass Christen nicht vor Gericht gehen sollen und keine Prozesse führen sollen? Was also tun? Geld verlieren oder doch klagen? Beispiel 2. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an die Szenarien, mit denen Kriegsdienstverweigerer konfrontiert wurden. Böse Schurken überfallen deine Freundin oder Familie. Würdest du für sie kämpfen? 3. Beispiel. In deiner Firma ist Alkohol total tabu. Du hast den Verdacht, dass einer deiner Mitarbeiter ein Alkoholproblem hat. Wenn er davon nicht loskäme, wäre das ein Kündigungsgrund. Wenn es aber nicht stimmt, wäre es unendlich peinlich für dich. Was also tun? Ich gebe darauf jetzt keine Antworten, sondern habe ein Blatt gemacht mit diesen und noch mehr kniffligen Situationen und wahrscheinlich wisst ihr selber auch weitere. Könnt ihr ja vielleicht beim Mittagessen besprechen. Und ich habe auch nicht weiter bei Paulus gesucht, weil sein Loblied auf die Liebe zeichnet so ein übermenschliches Bild. Da komme ich nicht mit. Aber vielleicht ist es das auch. Vielleicht sind Teile davon, was die Liebe alles ist, ja ein Loblied auf Gott. Weil Gott selbst ist die Liebe und er hat uns seine Liebe in Jesus Christus nahegebracht und verständlich gemacht. Das haben wir gerade an Weihnachten gehört. Ich frage also, mit welcher Haltung ist Jesus uns Menschen begegnet? In den Evangelien finde ich einen Jesus, der manchmal widersprüchlich scheint, jedenfalls aber ziemlich schillernd ist. Ich teile einige Beobachtungen mit euch, die ich gemacht habe, als ich die Evangelien mal einmal durchgestöbert habe. Erstens, Jesus ist erstaunlich geduldig mit allen Zweifeln und Anfragen. Selbst wenn er schon bemerkt, dass man ihm eigentlich nur eine Falle stellt, eine Frage, auf die es wahrscheinlich keine richtige Antwort gibt, die in eine Zwickmühle führt. Zweitens, Jesus benutzt Bilder und Gleichnisgeschichten, um von den Menschen verstanden zu werden. Er stellt sogar so eine Art Testfragen, um von seinen Zuhörern zu erfahren, ob sie folgen können. Drittens, Jesus als Jude weiß, dass es Gott gefällt, wenn man nach seinen Weisungen, also dem Gesetz, lebt. Einerseits legt Jesus das Gesetz super radikal aus. Er sagt, dass er kein i-Tüpfelchen davon wegnehmen will, sondern dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Andererseits bricht er selbst das Gesetz und betont, dass das Gesetz ja für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Am häufigsten aber lese ich den Satz, er hatte Mitgefühl oder Mitleid. Ob das auch mich leiten könnte, mein Gegenüber als Gottes geliebten Menschen ansehen und versuchen mitzufühlen? Damit das nicht so abstrakt bleibt, habe ich noch ein Beispiel gesucht, in dem ich alle diese Elemente finde. Das steht in Lukas 10 in den Versen 25 bis 37. Dort lesen wir von der Frage eines Gesetzeslehrers, wie man das ewige Leben bekommt. Jesus fragt zurück, was denn das Gesetz sagt, und erhält die Antwort: Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so allgemein wie die Jahreslosung. Und da merke ich auch in meiner Frage, was heißt das denn, bin ich wie die Juden? Denn als Nächstes wird gefragt, wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus die Geschichte von dem Opfer eines Überfalls, das die Räuber halbtot am Weg von Jericho nach Jerusalem liegen ließen. Fromme Juden auf dem Weg zum Tempeldienst befolgten das Gesetz und hüteten sich, mit Blut in Berührung zu kommen. Sie wären ja dadurch unrein und ungeeignet für ihren Dienst geworden. Ein Mann aus Samarien hatte Mitleid und kümmerte sich um den Verletzten. So wurde er dem Überfallenen zum Nächsten. Das gibt selbst der Gesetzeslehrer zu, als Jesus ihn fragt. Dann mach es genauso, sagt Jesus am Ende zu dem Gesetzeslehrer. Ich denke, er sagt das mit einem Zwinkern. Er weiß doch genau, dass wir Menschen daran immer wieder scheitern, und lädt barmherzig ein, es immer wieder zu versuchen. Deshalb kam er ja, um das Gesetz ein für alle Mal zu erfüllen und uns diese Last abzunehmen. Dem "Folge mir nach" zu seinen Lebzeiten fügt er noch ein Geschenk hinzu, was wir auch schon gehört haben im Wochenspruch. Für die Zeit nach seiner Himmelfahrt hat er dann das Geschenk des Heiligen Geistes versprochen, der uns inspiriert und in Liebe und Wahrheit leitet. So wird ein Schuh draus. Nachmachen mit Hilfe des Dreieinen Gottes, das versuche ich deshalb gern. Und ich brauche es ja immer ein bisschen praktisch. Deswegen erstens geduldig meine Meinung hinterfragen lassen. Zweitens so reden, dass ein Gespräch möglich wird. Drittens mich von Mitgefühl für mein Gegenüber leiten lassen. Und viertens gnädig mit Versagen umgehen, bei mir selbst und bei anderen. Gut, dass wir ein ganzes Jahr haben, um die Jahreslosung durchzubuchstabieren. Gut, dass sie mich ein ganzes Jahr daran erinnert. Amen.